Also ich möchte euch gerne von einer Erfahrung erzählen, die ich in Spanien gehabt habe. Jetzt ist es jedoch sehr wichtig, dass wir noch sehen, dass die... kann jemand zu unserer indischen... Mataji, maybe you have to take care of your child. Lectures are not the places where children feel very happy. And so we have to make them happy. That's very important. Hare Krishna. Ich glaube, ich bin der erste Swami in der ISKCON, der wirklich darauf besteht, merke ich gerade, weil es so ein neuer Beitrag für die Kultur in unserer Bewegung ist, dass manche mich ganz entsetzt anschauen, ob ich es ernst meine. Aber es ist tatsächlich, dass ich es sehr ernst meine. Wir müssen uns um die Kinder adäquat kümmern. Das ist die Zukunft unserer Bewegung. Und die sind fürchterlich gelangweilt in Vorlesungen. Die können hochinteressant sein oder stocklangweilig. Kinder sind in jedem Falle nicht zufrieden mit Vorlesungen. Und dann ist es die Aufgabe der Eltern, sich um sie zu kümmern mit einem Programm, das sie zufriedenstellt, die Kinder. Gut. Ich wollte jetzt gerne euch erzählen von einer Erfahrung, die ich unbedingt mit euch teilen möchte, bevor ich in die Vorlesung des heutigen Tages einsteige. Wir haben einen unglaublich interessanten und vielseitigen Fahrer heute gehabt, den Merko, der zwei Arztpraxisen in Serbien gehabt hat und der hier gerade ein unglaublich interessantes Projekt aufbaut mit AOK und Senatsunterstützung zur kompletten Heilung des Menschen, auch von sogar behinderten Menschen, so wie ich das mitkriege. Und ich habe mit Mirko hat mir ein bisschen aus seinem Erfahrungskreis erzählt und ich war sehr glücklich, einfach zu hören, was für vielseitige Ansätze es jetzt gibt. In der, ja, im Heilwesen, will ich mal sagen. Und habe ihn dann so ein bisschen auch mitgeteilt, was so in meinem Leben gerade lebt. Ich hatte ihm erzählt von einem Vortrag in Spanien, der für mich bisher die allergrößte Herausforderung war. Es waren nicht viele Leute, aber jeder Einzelne war wahnsinnig aufgeladen und zwar mit dem gleichen Thema. Es waren Menschen, die in einer spirituellen Institution groß geworden waren, die sie maßlos enttäuscht hatten. Da waren die spirituellen Führer mehrere Male, hatten ihre Position vielleicht leicht missbraucht oder waren der Verehrung nicht so gewachsen, die ihnen gebeten, also die ihnen gereicht wurde, und auch die organisatorischen Aspekte innerhalb dieser Bewegung waren doch sehr, sehr enttäuschend und hatten zu großen Verletzungen geführt. Nur all diese Menschen waren jetzt gekommen zu mir, zu meinem Vortrag, der hieß das Bhakti-Inspirations-Retreat, um zu sehen, ob sie durch die Bhakti, also die Spiritualität der Gaudiya Vaishnavas, die sie ja einmal studiert hatten und einmal praktiziert hatten, nicht doch eine Inspiration in ihr Leben mitnehmen konnten. Nicht? Und das allererste, was mir sehr wichtig war, ist, diesen Menschen klarzumachen, dass der Glaube, dass eine Institution oder eine Bewegung für unser eigenes spirituelles Leben verantwortlich sein können, ne, ein Irrglauben ist. Das ist, ich hatte auch mit Mirko gesprochen auf dem Herweg, der mit ganz vielen Organisationen in Kontakt steht. Heutzutage ist vielen Menschen, die in Organisation und Institution, die das kennen, klar, dass die sehr oft eine Enge aufweist, eine Enge, die daher rührt, dass sich diese Institutionen einfach nur erhalten wollen und nicht unbedingt das spirituelle Wachsen des Einzelnen ganz im vordersten Interesse ihrer Bemühungen sehen. Nicht? Und dass natürlich dadurch Einzelne dann enttäuscht werden, weil sie dachten, ja, die sorgen für mich, die Institution. Ich bin der Meinung, Institutionen sind gut, weil sie etwas organisieren können, aber ich bin auch der Meinung, dass der Einzelne unbedingt seinen eigenen spirituellen Weg entdecken muss und vor allen Dingen seinen eigenen heiligen Raum, seinen Innenraum, den Tempel seines Herzens entwickeln muss. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und heutzutage werdet ihr oft Menschen sehen, die zum Krishna-Bewusstsein kommen, weil sie erwarten, dass die Institution für sie sorgt. Das werden wir aber niemals schaffen können. Dafür sind wir auch gar nicht da. Jeder muss selber Krishna im Herzen treffen. Er muss Gott im Herzen treffen. Und hier komme ich jetzt zu meinem ersten Punkt, den ich denen klar gemacht habe. Ich habe ihnen gesagt, den Leuten, ihr müsst einfach mal jetzt, wenn ihr zu meinem Seminar kommt, alles, alle eure Beziehungen vergessen. Beziehungen zu der Gesellschaft, in der ihr seid, Beziehungen zu Leuten, die ihr kennt, Beziehungen selbst zu Leuten in der Familie, für einen ganz kurzen Augenblick und einfach nur über eine Beziehung nachdenken, die Beziehung, die ihr zu Gott habt. Wir alle wissen, dass diese eine Beziehung ewig ist und dass die anderen Beziehungen, die wir eingehen, zu Arbeitskollegen, zu Freunden, zu Leuten in der Gesellschaft, selbst zu Mann und Frau und Kindern, vergänglich sind. Ähnlich so wie der Rauch, der manchmal vom Altar, von dem Räucherwerk aufsteigt und dann sich in der Luft auflöst, werden sich auch die Beziehungen, die wir in dieser Welt eingehen, mit Sicherheit allesamt einmal auflösen. Das ist so bei Menschen, die in sterblichen Körpern sind. Aber eine Beziehung löst sich niemals auf. Das ist die Beziehung zum einzigen Fixpunkt, den es gibt, nämlich zu der Persönlichkeit Gottes. Je nachdem, wie tief diese Beziehung in diesem Leben geworden ist, wirst du weitergehen in der Evolution, in der spirituellen Evolution, deiner Weiterentwicklung meine ich damit, und dort entweder im nächsten Leben weitermachen, wo du jetzt angekommen bist, oder wenn du diese Beziehung mit nur einem kleinen Tropfen von echter Liebe durchdrungen hast, dann wird das ausreichen, um aus dem Geburtenkreislauf herauszutreten und in das spirituelle Königreich Gottes einzutreten. So, deswegen ist es, ist Kirtan oder wenn wir gemeinsam singen, ist wirklich eine heilige Tätigkeit, insofern nämlich, als dass wir uns allen erlauben wollen, in diesen Raum zu gehen, wo wir diese Beziehung zu Gott pflegen können, wo wir tatsächlich für Krishna singen und uns Krishna nahe oder seine Gegenwart spüren und dann so etwas wie Bhakti oder Hingabe und Liebe im Herzen aufkeimen sehen. Und ich habe eben versucht, ich hatte noch einen anderen sehr talentierten Seminargeber mit mir zusammen. Wir haben das zu zweit gegeben, das Seminar, der Yadunanda Maharshi und ich selber. Aber er hatte mich gebeten, das Konzept für dieses Seminar zu erarbeiten. Und es ging uns wirklich darum, den einzelnen Seminarteilnehmern, die verbittert waren von der Institution, zu zeigen, darum geht es überhaupt nicht. Du musst dich um deine eine Beziehung kümmern. Und wir haben das in all den 5 sehr machtvollen spirituellen Übungen der Bhakti-Tradition dann gemacht. Alles haben wir in Sambandha umgesetzt, in dieses Relationship oder beziehungsorientierte Praktizieren. Und am Ende waren wirklich für viele Durchbrüche da. Also viele sind zu uns gekommen und haben sich bedankt. Und ich habe aber nur gesagt, ja, also das ist eure eigene Arbeit, die ihr getan habt, die euch so weit gebracht hat. Das hat nichts mit mir zu tun, sondern alles mit euch. Nicht, So im Kirtan, im Singen der heiligen Gottesnamen ist es wirklich wichtig, dass wir in diesen Raum nach innen gehen, wo wir an diese Beziehung denken und einfach für Krishna singen und in Krishnas Gegenwart treten. Und dann werden Wunder in unserem Leben geschehen. Es ist ganz wichtig, diesen, und dazu muss man halt die anderen Dinge bewusst so ein bisschen abstellen. Und das ist nur möglich, wenn eine meditative Atmosphäre ist, wenn es nicht zu laut ist, wenn es nicht zu schnell ist, wenn man wirklich mal das Leben anhält und sagt, Playback, und zum Ausgangspunkt kommt. Ich bin eine ewige spirituelle Seele, die eine ewige Beziehung zu Gott hat. Und von diesem Ausgangspunkt kann man dann singen, nicht, und sich vertiefen. Das ist so ein bisschen eine Erfahrung, die ich in Spanien geteilt habe mit einem der wirklich ganz schwierigen Zuschauer. Also es war wirklich ganz schwierig. Die waren richtig verbissen und hatten sich, kennt ihr das, wenn man Vorlesungen gibt und jemand steht fünfmal auf, geht fünfmal raus und kommt fünfmal zurück und man weiß, da zerreißt ihn irgendwas im Inneren. Das waren solche, also nur solche Leute, nicht? Bis die dann zum Schluss da saßen und wirklich ihre Arbeit getan haben, an ihrer Einbeziehung, der ewigen Beziehung gesessen haben. Und es war sehr schön zu sehen, was da denn geschehen ist. Die haben dann von sich aus Initiativen ergriffen. Da war so ein alter, ich will mal sagen, so ein, wir haben das in so einem ganz alten Farmgelände gemacht, das also schon ziemlich zerbrochen war. Die haben das dann repariert und haben Wege gemacht. Und zur letzten Prozession, Spanier haben ja was für Prozession, jedenfalls habe ich mir das mal sagen lassen aus der spanischen Geschichte, vor der Inquisition, nicht? Waren viele Prozessionen da. Und da haben wir dann eine Prozession gemacht, die alle mit großer Hingabe haben die einen Weg hergerichtet und, ach, toll. Diese eine Beziehung, nicht? Wenn die aufgeht, dann wird plötzlich alles erweckt im spirituellen Leben. Und wenn aus dieser Knospe, dieser verkrusteten Knospe, plötzlich eine Blüte wird, eine Beziehung zu Gott, dann kann man den Duft nicht mehr begrenzen und eingrenzen, der dann entsteht. Gut. Heute haben wir einen hohen Festtag in unserem Tempel und ich möchte ganz kurz zu diesem Festtag etwas sagen, aber wir wollen das jetzt noch einsingen mit einsingen, sag ich, oder ein Eingangsgesang machen. Puh, mein Deutsch ist ganz weggegangen. Also, wenn ich mal neue Worte jetzt gebrauche, keine Krisen kriegen, das hängt mit der Natur eines Wandermönches zu tun, der überhaupt nicht mehr Deutsch sieht, nicht mal einen Schatten der deutschen Sprache. Nur bei den Touristen, die mit ihnen im gleichen Flugzeug sind und dann manchmal Hamburger sprechen und dann kann ich es gerade noch verstehen. Gut, geht das in deiner Stimmungslage? Wir singen jetzt noch ein kurzes Lied. Die es nicht kennen, setzt euch einfach hin und geht in den inneren Raum, so wie ihr bei euch existiert und so weiter existiert. Die anderen können ja mitsingen. Ya da dhamma dhava kunya vihari Jaya Radha Madhava Kunya Vihari Gopi Jana Vallava Shri Varadhari Gopi Jana Vallava
Vallabha Girivarada Sodanandana Raja Janaranjana Yasodanandana Raja Janaranjana Yamuna Tiravana Chadi Yamuna Tiravana Chadi Jaya Radha Madhava Kunya Vihari Jaya Radha Madhava Kunya Vihari Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Krishna, Krishna,
balalam, jaya balalam, balalam, jaya balalam. Jaya Nityananda Ram, Nityananda Ram, Nityananda Ram, Jaya Nityananda Ram. Jaya Nityananda Ram, Nityananda Ram, Nityananda Ram.
Gaura Premanandi Hari Hari Bol. Ich möchte euch zu Anfang gerne fragen, was seht ihr derzeit als das größte Hindernis in eurer spirituellen Entwicklung an? Fällt euch zu dieser Frage etwas ein? Gibt es Hindernisse? Aha. Ich glaube, das ist eher etwas, was man privat für sich behalten möchte. Wenn es ein richtiges Hindernis ist, dann also wenn ich würde also Angst haben, das in einem öffentlichen Rahmen bekannt zu geben. Aber denkt mal kurz bitte drüber nach. Was seht ihr als das derzeit größte Hindernis in eurem spirituellen Leben an? Oh ja, Svetlana, du machst eine russische Übersetzung, ist das richtig? Yes, Ruski. Haribo. Vielleicht wollen die, die nicht Russisch sprechen, nach vorne kommen, dann hören sie nicht die ganze Zeit Russisch. Oder es sei, ihr möchtet, vielleicht wollt ihr Russisch lernen. In den Heiligen Schriften wird gesagt, dass jedes Lebewesen von 6 Ripus umgeben wird. Ripus, die einfach um uns herum in unsichtbarer Form da sind. Und diese Ripus sind auch Feinde. Feinde für den spirituellen Fortschritt. Was immer jemand an spirituellen Hindernissen erfährt in seinem Leben, ist auf die Gegenwart dieser Ripus, dieser inneren Feinde zurückzuführen. Es sind Karma, Kroda, Lobha und so weiter. Also starke materielle Begierden, die entweder erfüllt werden und dann werden die noch stärker, diese Begierden, oder die nicht erfüllt werden, diese materiellen Begierden, und die dann zu Frustration und regelrechten Zorn oder einer inneren Angespanntheit führen. Warum klappt das nicht bei mir? Und dann richtig Neid auf andere, bei denen es besser klappt, zu scheinen klappt, und schließlich einfach eine starke Verkrustung des Bewusstseins, des spirituellen Bewusstseins, die man als Illusion oder auch Verrücktheit bezeichnet, je nachdem. So, diese 6 inneren Feinde, die einfach unseren inneren Raum besetzen, ihr könnt sagen, starke materielle Wünsche und die Illusion, die sie hervorrufen, weil sie uns auf eine bestimmte Energiebahn zurückwerfen, nicht? Diese inneren Feinde besetzen unseren inneren Raum, und dann ist es sehr, sehr schwierig, dass Krishna oder Gott dort gegenwärtig ist. Wenn wir einen Gast haben und wir oder einen Gast einladen möchten und das Wohnzimmer für ihn vollstellen mit Stühlen, Sofas, Kühlschränken, besonders lärmenden und liegen und alles Mögliche, dann ist gar kein Platz für ihn. So, bevor wirklich dieses glückselige Gottesbewusstsein in uns Einzug nehmen kommt, ist es wichtig, dass diese inneren Ripus oder inneren Feinde, die also sich da in unserem inneren Raum pflegelnd niedergelassen haben, rausgehen. Und deswegen geben eigentlich alle spirituelle Tradition Übungswege, die einem Menschen helfen sollen, einen höheren Geschmack zu entwickeln und aus diesem höheren Geschmack heraus dann die Kraft zu entwickeln, eine innere Entrümpelung vorzunehmen. Ist das ein deutsches Wort? Entrümpelung? Gut. Auch in der Vaishnava-Tradition, in unserer eigenen Tradition, wird gesagt, wenn diese inneren Feinde gegangen sind, dann bekommt der Sadhaka, das heißt der Übende, der auf dem Übungsweg ist, einen höheren Geschmack. Und dieser höhere Geschmack, der ihn wirklich beflügelt, sodass er einfach nur noch eine Frage hat. Wo ist Gott? Wo ist Krishna? Ne? Der zieht Krishna dann an, sodass er auf dem Lotus des Herzens, der bis dahin besetzt war, Platz nimmt und dort erscheint. Sehr oft sieht man das nach außen dann, dass dieser Mensch strahlt. Der hat eine andere Atmosphäre um sich herum. Das ist eine bestimmte Shakti, die Bhakti-Shakti, die in ihm wirkt und in ihm waltet. Und Leute, die ganz materialistisch sind, halten es meistens nicht in seiner Gegenwart aus. Die sind gestört dadurch, weil das so anders ist. Und so, das regt die richtig auf und führt sie zu inneren Irritationen. Heute ist der Erscheinungstag von Balaram. Balaram, so heißt es, ist der Bruder von Krishna. Wenn Krishna, ihr müsst euch das so vorstellen, einen Schritt nach rechts macht, dann wird er Balaram. Was ist Balaram? Balaram wird auch in Sanskrit als der Mulas Shankarshan, als derjenige, der eine Kraft, Sankarshan heißt ziehen, nicht zu Gott ziehen, der eine Kraft hat. Krishna wird als der Allanziehende bezeichnet und das macht er durch diese Mula Sankarshan Shakti, die in ihm ist. Mula Sankarshan erweitert sich oder erscheint also als Balaram, als Krishnas älterer Bruder. Man sieht das oft auf den Darstellungen, die haben wir hier jetzt nicht, aber hier auf dem Altar, hier sehen wir Krishna in einer besonderen Form als Jagannath, der mit seinen ausgebreiteten Armen die ganze Welt zu umarmen scheint und neben ihm dann von rechts außen oder von uns gesehen, von unserer, sagen wir mal, menschenzentrierten Perspektive links außen, nicht? Da ist Balaram, der Bruder Krishnas. Es heißt immer so, dass Krishna spielt auf einer Flöte oder wie hier, da sieht man ein Muschelhorn, nicht? Mit dem er alle Lebewesen anzieht und Balaram hat ein Fluch. Sieh dir da den Flug auf seinem Arm. Das heißt, er sorgt dafür, dass das Unkraut im Herzen gejätet wird. Also Lust, Gier, Zorn, Neid und Illusion und Verrücktheit werden vom Balaram so rausgejätet, wie ein Gärtner, der vielleicht in einem Beet kommt und mit einem Pfluge oder einer Schar, so einer kleinen Pflugschar, das Unkraut wegjätet, so dass die Pflanze wachsen kann. So ist es. Krishna zieht an mit seiner Flöte, aber nur diejenigen, die keine inneren Feinde mehr haben oder wo die inneren Feinde ein bisschen reduziert sind, wo die, sagen wir mal, diese materielle Orientierung weg ist, können überhaupt reagieren auf Krishnas Anziehungskraft. Ein Magnet wirkt auf Eisen normalerweise anziehend. Aber wenn das Eisen verrostet ist, dann kann das Eisen nicht auf die Anziehungskraft des Magneten reagieren. So wirkt auch Krishna oder Gott eigentlich auf alle Lebewesen anziehend durch seine Shakti. Aber wenn das Lebewesen durch diese, also bedeckt ist, oder Mirko gebrauchte in unserem Gespräch das Wort verkrustet ist, nicht? Wenn die Spiritualität von einer dicken Kruste bedeckt ist, dann können wir einfach nicht responden, wir können nicht antworten und nicht eingehen auf die Anziehungskraft von Gott und sind dann ja unseren zahlreichen materiellen Wünschen einfach total ausgesetzt. Wir sind diesen Wünschen, die von diesen inneren Feinden ausgehen und uns total fremd bestimmen. Es hat ja nichts mit uns zu tun, dass wir jetzt also uns eine HB anzünden wollen oder HB gibt's vielleicht gar nicht mehr, Marlboro oder so. Es hat nichts mit der Seele zu tun oder dass ihr ein was weiß ich, irgendwelche anderen Sinnenfreunden genießen wollen. Das hat nur etwas mit diesen Fremdbesetzungen zu tun, die im Herzen da sind. So, solange der Mensch so wahnsinnig abgelenkt ist durch diese Fremdbesetzung und durch diese materiellen Feinde im Herzen, kann man einfach nicht reagieren auf die Anziehungskraft Krishnas. So, in dem Erscheinen Krishnas, Krishna erscheint nicht nur im Herzen des Sadakas oder desjenigen, der sich an ihn wendet mit spirituellen Übungen. Krishna ist ja vor 5000 Jahren in der Welt erschienen und da musste erst etwas geschehen. Krishna ist erschienen im Mutterleib von der Devaki. Aber bevor Krishna in diesen Mutterleib eingehen konnte, ist erst einmal Balaram dort eingegangen und hat den Mutterleib sozusagen oder den Erscheinungsort von Krishna eingerichtet oder vorbereitet, indem er dafür gesorgt hat, dass die sechs Feinde, das sind die sechs Kinder der Devaki, erst einmal erlöst worden, nicht? Und dann ist Devaki, dann ist Balaram erschienen und hat dort eine Atmosphäre gemacht, ein göttliches Bett errichtet, auf dem Krishna dann erschienen ist. Wie das war, ist, dass Devaki zuerst Balaram empfing durch ihren Ehemann Vasudev. Und Balaram dort in dem Mutterleib einrichtete für das Erscheinen Krishnas. Und dann, nachdem er diese Aufgabe verrichtet hatte, ging er in den Leib von Devakis, von Vasudevs zweiter Frau, der Rohini, ein. Und Rohini ging dann im dritten Monat der Schwangerschaft nach Brindavan. Diejenigen, die das jetzt alles das erste Mal hören, brauchen keine Krise zu bekommen. Ich löse das gleich alles auf. Keine Sorge. Und Devaki und Rohini kam also mit Balaram, denjenigen, der also dafür gesorgt hatte, dass Krishna erscheinen würde und der Krishna einen würdigen Erscheinungsort gerichtet hatte, nach Brindavan rein. Rohini ritt auf einem weißen Pferd, so wird berichtet, und hatte eine unglaubliche Strahlkraft. Und als sie in Brindavan einkam, ließen die himmlischen Wesen einen Blumenregen auf Rohini runterregnen. Und nach weiteren 10 Monaten gab sie dann Geburt zu Balaram. Als Balaram erschien, war er wunderschön anzuschauen. Er hatte weiße Gliedmaßen, er sah aus wie ein Kristall, so schön. Er hatte große Lotusaugen, nur eines war nicht so, wie sich alle es gewünscht hätten. Er sprach nicht. Die Sprache war nicht mit ihm gekommen. Und alle machten sich Sorgen. Und er hatte trotz seiner Lotusaugen die Augen nicht geöffnet. Erst als Krishna dann später ebenfalls nach Vrindavan kam und Krishna mit Balaram zusammenkam, fing Balaram an, das erste Mal zu sprechen oder sich zu äußern und die Augen zu öffnen. Als Vasudev hörte, dass seine Frau in Rohini in Vrindavan Geburt gegeben hatte zu Balaram, schickte er einen Brahmana namens Gaga Rishi nach Vrindavan und der tat dort die Namensgebungszeremonie. Er sprach diesen Vers bei der Namensgebungszeremonie. Ayam hi Rohini putro Ramayan surido gunai akhyasyate ramaiti baladikyat balam vidu yadunam apitak bhavat sankashanam ushantyapi. Gagamuni sagte, dieses Kind, der Sohn der Rohini, wird seinen Verwandten und Freunden mit seinen transzendentalen Eigenschaften große Freude bereiten. Deshalb wird er als Rama bekannt sein. Rama heißt der, der Freude gibt. Und weil er außergewöhnliche Körperkraft zeigen wird, wird man ihn auch Bala nennen. Außerdem wird er Sankarshan genannt werden, weil er 2 Familien vereint, die Familien Vasudevas und Nanda Maharaj. So, ich möchte hier, weil auch viele neu dabei sind oder auch viele Devotees nicht regelmäßig in den Büchern lesen, noch einmal eine wichtige Zusammenfassung geben, um das einfach zu machen. Es ist so, dass Balaram die erste Erweiterung Krishnas ist und Balaram dem Lebewesen hilft, mit einer Krishna im Herzen zu empfangen, indem er hilft, diese verschiedenen Feinde, die im Herzen gegenwärtig sind, zu beseitigen. Balaram erweitert sich nämlich in eine Form, ich mache es mal einfach, die materielle Welt manifestiert. Diese materielle Welt ist eine Manifestation Gottes, um den Lebewesen, die getrennt von ihm sein wollen, getrennt von Gott sein wollen, eine Möglichkeit dazu zu geben, ihren abtrünnigen Wünschen zu folgen. Nicht? Und das wird durch Balaram ermöglicht. Dann geht Balaram als die Weltenseele in jedes Universum hinein. Oh, man nennt das Gabadakoshai Vishnu. Und dann geht er noch einmal als die Überseele in jedes individuelle Lebewesen hinein. Und wenn es jetzt so ist, dass irgendjemand nur den allerkleinsten Wunsch zeigt, spirituellen Fortschritt zu machen, dann fängt Balaram an diesem Lebewesen die Wege zu lenken und es mit spiritueller Kraft zu versorgen. In der Bhagavad Gita heißt es, ich weile im Herzen eines jeden und von mir kommen Erinnerung, Wissen und Vergessen. Wenn also irgendjemand nur den kleinsten Wunsch entwickelt, seine verloren gegangene Beziehung zu Gott wiederherzustellen, kriegt er plötzlich Inspiration und eine innere Leitung, vom im Herzen, von dieser Erweiterung Krishnas, die nicht verschieden ist von Krishna, also von Krishna selber, um es einfach zu machen. Ne? Ihr erinnert euch, ich sagte, wenn Krishna einen Schritt nach rechts macht, wird er Balaram und von ihm kommt dann letztendlich diese materielle Welt und er geht ein in die Welt und in das Herzen eines jeden, um für die Lenkung, für die wichtige Leitung zu sorgen. Ne? So, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jeder an diesem Erscheinungstag von Balaram einfach mal einen Versuch unternimmt. Einfach mal ein ernst gemachtes Experiment macht. Nicht jetzt unbedingt hier im Tempel, vielleicht aber auch später, wenn ein bisschen Ruhe einkehrt im Tempel, dass man einfach mal eine Verbindung aufnimmt mit Balaram und oder mit Krishna im Herzen und einfach mal ein ernsthaftes Gebet macht. Seit so vielen langen Jahren bin ich in Vergessenheit von dir. Ich habe dich vergessen oder in meiner Lebensplanung spielst du nur insofern eine Rolle, dass ich weiß, dass es dich irgendwo gibt. Aber da ist keine sehr aktive Beziehung zwischen mir und dir. Und einfach sagt, ich habe dich vergessen, aber bitte akzeptiere mich als dein ernster und aufrichtiger Diener. Und ihr werdet merken, einfach nur durch diese ernste, ich meine nicht mechanische, sondern diese ernste von Herzen kommende Zuwendung, wird plötzlich Balaram im Herzen aktiv und sorgt für etwas, was man nennt Kripa Bala. Bala heißt Kraft, aber Kripa heißt so viel wie Mercy. Es ist eine Kraft, die einem gegeben wird aus göttlicher Barmherzigkeit, mit der man dann wirksam werden kann. Ich möchte euch hier eine kleine Beichte machen. Als ich hier ankam, ich bin aus irgendeinem Grunde von dieser Tour, ich hatte diese schwere Tour gemacht und war in Russland, also schwer erkrankt, also richtig, richtig im Eimer, richtig so bettlägerig im Eimer. Und bin, wo ich jetzt hier angekommen bin in Berlin, dabei die Gesundheit wieder zurückzukriegen. Und als ich hier dann in den Tempel kam, war ich so müde und erschöpft und so. Ach, ich habe gesagt, ich bin den ganzen Tag immer mit Leuten zusammen. Ich möchte jetzt gerne mal mit Krishna zusammen sein. Und war so, aber war richtig so, kennt ihr das so richtig, ach, dass man sich gar nicht mehr in die Tüte kriegt. Und dann bin ich einfach zu Balaram gesagt und gekommen und habe gesagt, Balaram, heute soll ich eine Vorlesung hier geben und es sollte nicht eine stocklangweilige sein, sondern eine, die Leute im Herzen berührt und sie mit Inspiration versorgt. Und zwar die ganz Neuen, die das erste Mal kommen und die ganz alten Hasen, die sagen, ich weiß ja schon alles. Nicht? Beide Gruppierungen sollen angesprochen sein. Was mache ich da bloß? Kannst du mich nicht bitte ein bisschen, man sagt in Norddeutschland, auftakeln, ein bisschen herrichten? Und ich setzte mich dann hin und nichts geschah natürlich, also weil man kann das nicht so bestellen, die spirituelle Energie. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, was immer du möchtest, ich habe meinen Wunsch klar gemacht. Und plötzlich, irgendwann einmal, zack, ist die Kraft gekommen, dass ich jetzt vor euch jedenfalls sitzen kann und mich bemühen kann, etwas zu sagen, was euch hoffentlich Gedankenanstöße in eurem spirituellen Leben gibt. Also, Balaram, ich denke, dass jeder von euch dieses Experiment macht. Ihr könnt ruhig meditieren. Wo sehe ich ein Hindernis in meinem spirituellen Leben, was mich einschränkt und was mich daran hindert, Fortschritte zu machen? Diese Hindernisse kommen meistens von diesen inneren Feinden, die wir mit uns herumtragen und manchmal fälschlich für unsere besten Freunde halten. Ne? Und dann kann man sich ernsthaft an Balaram wenden und ihn sagen, bitte gebe mir deine Kripa Bala, deine Kraft. Diese Kripa Bala wird in einem Lila, was ich zum Schluss gerne noch erzählen möchte, einem göttlichen Entfaltungsspiel, sehr schön zum Vorschein gebracht. Als Krishna in Vrindavan war, begleitet von Balaram, kam eines Tages aus sofort aus dem Westen ein wunderschöner Duft. Die Brise trug den Duft der wunderschönen Thala-Früchte mit sich. Also eine sehr würzige Frucht, aus der man einen berauschenden Wein herstellen kann, wenn man möchte. Dieser Wein wurde regelmäßig im Thala-Wald gemacht und dann zum Königshof von Kamsa gebracht, der sich regelmäßig am Thala-Wein berauschte. Es gab da diesen Wald, den Thala-Wald, der bewacht wurde von einem Dämon in Form eines Esels namens Denukasura. So, die Freunde Krishnas nahmen diesen wunderschönen Duft der Thala-Früchte wahr und sagten, oh Krishna, oh Rama, lasst uns in den Wald gehen und die Thala-Früchte genießen. Es war bekannt, dass keiner in diesen Wald kommen konnte. Diese Früchte wurden bewacht. Sie waren der einzige, der sie bekam, war dieser dämonische Tyrann Kamsa. Sie waren stark bewacht. Aber Krishna lächelte und forderte Balaram auf und sie gingen dann beide zum Wald. Und als Balaram dort ankam, schüttelte er einen Thala-Baum, sodass die Früchte herunterprasselten, denn er verfügt über außergewöhnliche Kraft. Es ist ja schließlich, der die materielle Welt manifestiert. Die Früchte polterten herunter und es machte einen unglaublichen Lärm. Und durch den Lärm angezogen kam Denukasura, dieses Monster, das die Form eines Esels hatte. Und Denukasura griff sofort an. Er griff Balaram an. Und zwar indem er sich vor ihn aufbaute und mit seinen Hinterläufen zuschlug. Die Hinterläufe schmetterten gegen Balarams Brust. Und Balaram fühlte es aber genauso, wie man eine Gelande fühlt, die einem auf die Brust gelegt wird. Also sehr angenehm. Er nahm dann die Hinterläufe des Denukasuras und ehe der sich versah, war in dem Todesschwung Balarams. Er wurde richtig geschwungen und geschwungen und geschwungen. Balaram warf ihn dann auf eines dieser hohen Thala-Bäume, der krachte um wie ein Dominostein und riss ganz viele Thala-Bäume mit herunter, sodass für ein Fruchtsegen gesorgt war. So, dieses hat auch eine symbolische Bedeutung. Der Esel drückt eine starke materielle Tendenz aus. Starke materielle Wünsche. Denukasura repräsentiert materielles Wissen. Der Esel wird in Indien als Vaishakhananda bezeichnet. Vaishakhananda. Vaishakha ist die heißeste Zeit im Jahr, wo also nichts mehr wächst. Und der Esel ganz weite Strecken unternehmen muss, um zu seiner täglichen Grasmahlzeit zu kommen. Er braucht ungefähr 2 Kilos mindestens. Aber das ist. Aber dieser Esel muss, der Esel muss zur Vaishakha-Zeit, also im Hochsommer, 30, 40 Kilometer gehen, um zu essen. Da aber das Programm drin hat, wenn ich viel gehe, kriege ich viel Gras. Ist er sehr glücklich, obwohl gar kein Gras da ist und wird sehr fett durch dieses Glücksgefühl. Versteht ihr? Der hält eine Illusion, ich gehe viel und deswegen kriege ich viel Gras. Das ist ein Grund für sein Fettwerden. Denn ein Mensch, der glücklich ist, wird fett. Wenn man richtig glücklich ist, kann man fett werden. Wenn man nicht glücklich ist, sondern gestresst ist, wie viele von uns, dann wird man nicht fett, auch wenn man viel isst. Oder man isst so viel, dass die Drüsen krank werden und die Nieren und dann wird man auch fett von einem Brötchen. Aber normalerweise ist es so, So der Esel wird, ist glücklich wegen einer Illusion, das ist es. Das ist eine Analogie auf den Materialisten. Der Materialist bemüht sich so stark und baut noch dies auf und baut noch das auf und rennt noch hierhin und weil ihm und macht noch das und schließt noch diesen Kontakt und macht noch diesen, kriegt noch diesen E-Mail-Newsletter hin und so weiter. Und durch dieses Gefühl, so wahnsinnig aktiv zu sein, tut sich ein trügerisches Glücksgefühl bei ihm einschleichen, was dafür sorgt, dass er glaubt, I'm well. Vaishakananda nennt man so einen Menschen. So Balaram hat diese materialistische Tendenz, sich nach außen zu fixieren, um seinen starken materiellen Wünschen, die ja eigentlich Fremdbestimmungen sind, Ripus im Sanskrit, nicht? Um diesen Ripus die zu erlösen und so dass wir frei werden und uns Krishna wirklich zuwenden können. Dieser Erscheinungstag ist ein Erscheinungstag, den ich für euch unbedingt noch einmal mit dieser Übung verbinden möchte. Ich möchte euch wirklich bitten, euch an diesem Tag wirklich hinzusetzen, eine Verbindung zu diejenigen, die schon, die in diesem Kulturkreis des Krishna-Bewusstseins oder der Gaudiya Vaishnavas denken, eine Beziehung zu Balaram aufzunehmen. Diejenigen von euch, die nicht in diesem Kulturkreis denken, kann ich beruhigen. Es geht ja um universale spirituelle Wahrheiten. Nimm bitte Kontakt auf zu dem Höchsten, auf dem Lotus eures Herzens und betet ernsthaft oder setzt euch in Kontakt oder meditiert oder was immer eure Übung ist und bittet um spirituelle Kraft. Und ich bin mir total sicher, dass an diesem Erscheinungstag euch die spirituelle Kraft gegeben wird, die ihr braucht, um eure nächsten spirituellen Schritte mit großer Sicherheit zu gehen. Es werden Hindernisse im Herzen beseitigt werden, die euch daran hindern, eurem spirituellen Entfaltungsweg nachzugehen. Und es werden durch Balarams Kripa oder durch die Balakripa mit Sicherheit dieser Geschmack im Herzen entstehen, der euch dann leitet. Im spirituellen Leben ist es sehr wichtig, dass man seiner Begeisterung folgt. Die Begeisterung ist sehr oft ein Gottesgeschenk. Nicht? Wir sagen, Savasya Charam Ridi Sanivishtu, ich weile im Herzen eines jeden und von mir kommt Erinnerung, Wissen und Vergessen. Und wenn man von Krishna Wissen bekommt oder göttliches Wissen bekommt, dann geht der Geist in einen ein und man spricht von einer Begeisterung. Begeisterung, manche Leute haben gesagt, Satchinandan Swami, kannst du mir mal sagen, also was ist der Unterschied zwischen Begeisterung und Fun? Und die sagten mir dann so mit dem verschmitzten Lächeln, ich bin immer begeistert für Pizza essen und Sex machen. Dann habe ich gesagt, das ist nicht unbedingt, das ist etwas, was aus den Sinnen hervorkommt. Begeisterung ist etwas, wo du ein etwas kriegst, was jenseits der Sinne und jenseits der Vernunft ist. Eine Eingebung, wo du einfach weißt, wenn sie dein Herz berührt, das ist richtig. Danach möchte ich mein Leben orientieren. Dafür bin ich auch bereit, ein Opfer zu geben. Also da verzichte ich mal auf eine Pizza, wenn es sein muss. Nicht? Das ist diese Begeisterung, die ist etwas, was uns Kraft gibt, die Kraft zu leben. Ohne diese Begeisterung können wir nicht auf unserem spirituellen Weg weitergehen und geben dann auf und lassen uns einfach von diesen Ripus, diesen Fremdbestimmungen, ich will es jetzt mal auf Norddeutsch sagen, weil wir auch Leute haben, die das sprechen, reinnehmen, nicht? Wir lassen uns reinnehmen, also bestimmen. So diese innere Begeisterung ist, das ist etwas, was uns Balaram geben kann, nicht? Denn die Begeisterung gibt uns die Kraft zu leben. Mein spiritueller Meister hat einmal gesagt, wer enthusiastisch ist, das ist ein englisches Wort für begeistert, nicht? Wer begeistert ist, dem wird alles gegeben in dieser Welt. So ist diese Welt einfach ausgerichtet. Viele von uns haben die Begeisterung verloren für unseren spirituellen Weg. Vielleicht, da haben nicht so viele, das haben sie nicht verloren, aber im Leben einfach diese Begeisterung. Bittet Balaram, der im Herzen gegenwärtig ist, euch diese Begeisterung ins Herz zu legen. Und ich bin mir sicher, dass ihr eine Inspiration dann kriegt. Gut. Ich möchte jetzt noch ein machtvolles Mantra mit euch chanten, was wir hier aufgeschrieben haben für euch. Ich werde das Zeile für Zeile vorchanten und dann werden es wir mitchanten. Es heißt, dies sind die 12 Namen von Balaram Nithai, also wie Balaram in diesem Zeitalter erscheint, als Nityananda. Nicht Nityananda, ewiglich voller Glückseligkeit, also da habt ihr diesen Punkt mit der Begeisterung, diese Glückseligkeit, dieses Nityananda, ewige Glückseligkeit, so erscheint Balaram im Zeitalter des Kalis, dem gegenwärtigen Zeitzyklus, in dem wir uns befinden. Und ist bereit, dieses Nityananda, diese Glückseligkeit, die ich hier als Begeisterung übersetzt habe, zu geben. Es heißt, wenn man diese Namen chantet, und zwar zur Abenddämmerung, das ist jetzt gerade der Zeitpunkt, wird man die Vollkommenheit seiner besten Wünsche erreichen. Also ich nehme an, sogar wir haben ja verschiedene Arten von Wünschen, ganz hohe und ganz so Wünsche wie, hoffentlich ist die Vorlesung bald vorbei, ich will jetzt was essen. Also solche Art von Wünschen. Also es sind die besten Wünsche, die etwas hören, die werden erfüllt werden durch das Chanten dieser Namen. Seid ihr bereit?
Ja.
Gut. Nityanando vadutendu.
Nityanando vadutendu.
Vasudha pranavallabha.
Vasudha pranavallabha.
Janavi jivita pati.
Janavi jivita pati.
Krishna prema prada prabhu.
Krishna prema prada prabhu.
Admavati suta shriman.
Admavati suta shriman.
Shachinandana purvaja.
Shachinandana purvaja.
Bhavanmato jagatrata.
Bhavanmato jagatrata.
Rakta gaura kale varaha.
Rakta gaura kale varaha.
Bhavanmuta, einer seiner Namen ist er, der das ganze Universum überwältigt mit ekstatischen Gefühlen. Das brauchen wir, für diese innere spirituelle Begeisterung, die uns die Kraft gibt, aus dem Inneren zu leben, die uns leitet und die uns automatisch sagt, dies ist richtig, hier ist der Weg. Balaram ist im Herzen zum Beispiel von Wildgänsen. Die sind plötzlich, wenn ihr so wollt, ganz sicher, ich brech auf. Und die fliegen dann in Skandinavien, in Schweden, irgendwo am Södertäljesee hoch, tun sich in einer V-Formation ordnen und wissen dann genau die Wegstrecke, die sie nach 2 Tagen Flug, so lange fliegen die nämlich, zu einem See bringt, wo sie sich laben können, wo sie die Wurzeln und die was immer die essen können. Und dann brechen sie wieder auf und haben wieder den inneren Piloten, der sie schließlich bis nach Nordafrika bringt, wo sie überwintern und dann irgendwann wieder, wenn der Sommer ins Södertälje einzieht oder der Frühling, dann hören sie wieder diesen Ruf. Jetzt auffliegen, Das ist die Richtung. Das ist deine Wegstrecke heute. Lande dort und geh dort weiter. Das ist, was ich meine mit Paramatma, mit der Überseele, die Chirodakashai Vishnu ist eine Erweiterung von Balaram, nicht? Das ist das Navigationssystem, das spirituelle Navigationssystem, was wir alle anschalten können in diesem Leben. Und ich möchte euch wirklich noch einmal nachdrücklich ermutigen, einfach bevor ihr die Augen schließt heute. Die Augen schließt, das heißt ja wie sterben, ne? Das meine ich jetzt überhaupt nicht. Bevor ihr zu Bett geht, macht diese Übung. Nehmt Kontakt auf mit Paramatma im Herzen, der eben diese Erweiterung Balarams ist, und betet um diese Kripa Bala, diese Kraft der Begeisterung, die euch lenkt und voranbringt, die euch dann sicherlich das Ziel eures spirituellen Lebens erreichen lässt. Das wird heute klappen. Hare Krishna. Damit bin ich an ein Ende gekommen. Habt ganz herzlichen Dank für euer Zuhören. Möget ihr gesegnet sein in jeder Hinsicht auf eurem spirituellen Weg. Viel spirituelle Kraft auftanken. Schöne spirituelle Erfahrungen machen. Ich denke, wir singen jetzt vielleicht noch ganz kurz für 5 Minuten einen schönen Mahamantra und dann schaue ich mal.